Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere to go. Für die heutige Podcast-Folge haben wir uns ein Gute-Laune-Thema ausgesucht. Denn obwohl wir jetzt wissen, dass CKD, die chronische Nierenkrankheit, in ihrer Prävalenz, wie auch kürzlich auf der Kidney Week wieder zu sehen war, auf dem Vormarsch ist und bis 2040 die fünfte häufigste Todesursache sein soll, und obwohl wir wissen, dass sie unterdiagnostiziert ist und vor allem Frauen zu selten eine Bestimmung von Kreatinin, GFR und UACR erhalten, und obwohl wir wissen, dass es vor allem Frauen sind, die mit eingeschränkter Nierenfunktion dennoch zu selten die Diagnose einer CKD erhalten und dann auch noch seltener als Männer in die nephrologische Praxis überwiesen werden, trotz all dieser Benachteiligungen haben wir heute gute Nachrichten für die Nierengesundheit von Frauen im Gepäck. Denn das Forschungsteam um Wulf Tonnus und Andreas Linkermann, den wir ja schon in der Folge Stirb langsam zum Thema der verschiedenen Zelltodwege und ihrer Bedeutung für die Niere zu Gast hatten, hat etwas Beeindruckendes herausgefunden. Wer in die Folge mit Professor Linkermann noch nicht reingehört hat, sollte das später unbedingt noch nachholen. Und Dr. Wulf Tonnus wird uns heute als Clinician Scientist in diesem Team und Erstautor eines Papers im hochrangigen Magazin Nature, um das es heute gehen soll, von besagten Entdeckungen berichten. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wulf, stell dich doch gerne unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über dieses spannende Thema berichten kann. Als Wissenschaftler redet man ja immer gerne über seine Forschung und da bin ich natürlich auch keine Ausnahme. Kurz zu mir, du hast es ja schon gesagt, ich bin als Clinician Scientist in Dresden tätig. Um genauer zu sein, bin ich bei uns klinischer Oberarzt, also ich verantworte bei uns die nephrologische Normalstation und die Ambulanz auch für klinische Studien und habe auch eine Sprechstunde, da kennt Bernd vielleicht noch den einen oder anderen von früher, durchaus auch mit seltenen nephrologischen Krankheitsbildern. Meine große Leidenschaft ist die Grundlagenforschung, insbesondere der tubulären Erkrankung. Guter Nephrologe forscht ja eigentlich an Glomeruli, habe ich früher immer gelernt. Ich weiß nicht, was das über mich sagt, aber ich interessiere mich jedenfalls für Tubuli. Ansonsten bin ich natürlich auch noch in allen anderen Bereichen so der akademischen Selbstverwaltung tätig. Ich kandidiere zum Beispiel gerade für den Senat der TU Dresden und bin auch in diverse Lehrveranstaltungen eingebunden, insbesondere auch für andere Disziplinen, also innere Medizin für Zahnmediziner oder auch die Ausbildung der Fachpflegekräfte, zum Beispiel Intensivmedizin, sind mir ein Anliegen und daran beteilige ich mich auch immer gerne.
Ordentlich, 1000 Sasser, da sind wir jetzt noch gar nicht ins Detail gegangen. Also man darf gespannt sein. Was uns immer besonders interessiert, wo du da jetzt so schon gesettelt bist, wie bist du denn in der Nephrologie überhaupt gelandet oder wie bist du zu dem Fachgebiet gekommen?
Ja, vielleicht ein bisschen wie Maria zum Kinde, weiß ich nicht. Also grundsätzlich bin ich Schleswig-Holsteiner. Habe mich schon immer dafür interessiert, wie Dinge funktionieren und fand deshalb Medizin total spannend, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive und habe dann in Kiel studiert. Ich glaube, wie viele konnte ich mich dann auch für viele Fachbereiche begeistern, wollte zum Beispiel mal in der Kardiologie promovieren. Dann hat der da die Doktorarbeit angeboten hat, auf meine E-Mails nicht geantwortet. Und dann bin ich später dem Kollegen Andreas Linkermann über den Weg gelaufen, der mich für die Nephrologie begeistert hat und später mit nach Dresden genommen hat. Dort habe ich dann meine Promotion beendet, wollte es mir mal angucken, fand das Team nett. Und jetzt bin ich auch schon fast 10 Jahre hier in Dresden und ja, leite jetzt meine eigene Nachwuchsgruppe.
Ja, das ist super, super spannend und hast ja schon früh sozusagen da die richtigen Pfade gewählt. Wie gut kriegst du Klinik und Forschung zusammen. Das ist ja durchaus eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Man muss ja irgendwann mal auch seine klinische Zeit machen. Und wenn man solche Papers schreiben will, macht man das normalerweise, sagen wir, nicht während der Sprechstunde, ne?
Das ist wohl richtig, das ist wohl richtig. Also mir war es grundsätzlich immer wichtig, zumindest teilweise klinisch aktiv zu sein. Ich habe aus einem Grund Medizin studiert und nicht irgendwie Biochemie oder sowas. Also mir ist schon die Arbeit mit Patienten immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich habe während meiner Weiterbildungszeit häufig zumindest Teilzeit im Labor gemacht, irgendwie offiziell 20%. Ich glaube, wir alle wissen, dass das dann häufig 2x80% eher wird. Aber das begeistert einen natürlich. Am Ende, AKI und CKD sind einfach global wichtige Themen. Ihr habt schon angeteasert und sind auch absolute Zukunftsthemen, die immer noch unterschätzt werden. Dort, sage ich mal, für Aufmerksamkeit zu suchen und ich sag mal, sich auch für globale oder gegen globale Unterversorgung vielleicht besser einzusetzen, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe in unserer recht privilegierten Situation ja hier in Deutschland, wo wir am Ende ja immer noch die Rückfallebene Dialyse haben. Aber natürlich, wenn man, sage ich mal, an das, was man heute wohl als globalen Süden bezeichnen würde, denkt und insbesondere kommen wir später noch zu den Zugang von Frauen global zu Nierenvorsorge, denke ich, ist es auch da ganz wichtig zu versuchen, sage ich mal, CKD-Progression, sage ich mal, auch günstiger und niederschwellig auf globaler Ebene versuchen anzugehen. Und das ist mir insgesamt ein Anliegen.
Und damit passt es ja eigentlich wahrscheinlich ganz gut zu dem Bild, das du auch vom klinischen Scientist hast. Oder wo sind da jetzt aus deiner Erfahrung vielleicht auch die Baustellen, die du noch sag mal, gerne bearbeitet und besser in die Zukunft entwickelt haben würdest?
Also vielleicht fange ich erstmal mit der Berufsperspektive an. Ich habe jetzt hier das Glück, dass ich einen sehr niederschwellig unterstützenden Chef habe, den Professor Hugo, der und auch unser Klinikdirektor Professor Bornstein, die mir da immer viel Freiheit gelassen haben, auch Klinik und Forschung so zu kombinieren, wie ich es gerade in der Situation brauchte. Wissenschaft verläuft ja heute häufig in Wellen. Man kann selten 100% Gas geben. Manchmal muss man eben, wenn es gerade Klick gemacht hat und klar ist, welche Experimente man machen kann und will, da muss man halt Gas geben. Aber manchmal muss man auch 2 Wochen einfach lesen und auf neue gute Ideen warten. Und da hatte ich tatsächlich immer großes Glück, dass ich hier diese Unterstützung hatte, auch mir das so flexibel einteilen zu können. Ich finde es super, dass es heute viele klinischen Scientist-Programme gibt. Die sind, glaube ich, so wie ich es zumindest überblicke, sehr heterogen ausgestaltet. Und ich plädiere immer dafür, dass man sich eine gewisse Flexibilität erhält. Aber natürlich sind auch konkrete Absprachen notwendig, dass man dann doch nicht in der Forschungsrotation jetzt als Lückenbüßer auf Station gezogen wird. Das, denke ich, ist die Aufgabe von modernen Führungskräften heute an Unikliniken, dass man das beides unter einen Hut bekommt.
Und wenn jetzt jemand denkt, so Forschung und Klinik zu vereinen, das würde ihn oder sie interessieren, und die Person ist irgendwie noch so ganz am Anfang der Ausbildung, wie kann man denn in so ein Programm reinkommen oder was würdest du da empfehlen oder wie kann der Anfang aussehen?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal Begeisterungsfähigkeit, denn natürlich braucht man eine hohe intrinsische Motivation für Wissenschaft. Das ist häufig kein 9-to-5-Job, das ist leider ganz klar. Und ohne Begeisterung und den Willen, hin und wieder auch mal einen Extrameter zu gehen, wird es, glaube ich, schwer, dort, sage ich mal, persönliche Zufriedenheit zu erzielen. Wenn es einem irgendwie darum geht, Buchstaben vor Namen zu sammeln, mag das vielleicht funktionieren. Aber ich denke, spätestens, wenn man sowas für sich selber aufrechterhalten will, braucht man vor allem, ja, sage ich mal, intrinsische Motivation und Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist erstmal auch der Punkt. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, in welches Thema man sich dann unbedingt reinbeißt. Ich glaube, es gibt noch unglaublich viel Spannendes zu entdecken in der Wissenschaft, in der Medizin und nicht nur in der Nephrologie, auch wenn wir natürlich das spannendste Fachgebiet sind. Deshalb sind wir ja alle hier. Aber auch in anderen Fachgebieten gibt es natürlich fantastische Sachen. Und ich glaube, am Ende, wenn man ein Thema findet, das einen begeistert, für das man diese Extrameter gehen will, und dann ist das schon eine gute Sache. Und sowas hängt vor allem, glaube ich, auch ganz oft an Personen, die einen begeistern. Also ich hatte ja schon mal den Andreas Linkermann angesprochen, der mich damals als jungen Medizinstudierenden begeistert hat mit, ich sag mal, unkonventionellen Ideen. Und vieles, was man so im Textbook dann als gegeben hingenommen hat, dann hinterfragt hat. Dazu kommen wir später nochmal, wenn es zu den Zelltodmechanismen geht. Und ja, das hat mich begeistert und diese Begeisterung hat mich bis heute nie losgelassen. Und ich glaube, wenn man so eine Begeisterung für ein Thema findet und eine Person findet, mit der man begeisternde Forschung machen kann, dann findet man meistens auch einen Weg, wie das zu gestalten ist. Ich glaube, die meisten Fakultäten suchen eher mehr als weniger wirklich motivierte klinischen Scientists. Wobei ich das jetzt natürlich nicht so verallgemeinern will. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Fakultäten hochgradig Interesse daran haben, Clinician Scientists jung zu fördern und zu unterstützen, das auch zu verbinden eben mit den angesprochenen Freistellungsphasen und Zusagen. Vielleicht dazu noch eine kurze Sache. Also ich denke, das Reinkommen ist meistens noch relativ einfach. Ich glaube, schwerer werden dann später die Transitionen, sage ich mal, in höhere Positionen, wirklich wissenschaftliche Unabhängigkeit, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ich denke, der Anfang wird von allen Fakultäten eigentlich versucht, möglichst niederschwellig zu gestalten. Und da haben, glaube ich, auch fast alle Fakultäten mittlerweile strukturierte klinischen Scientist-Programme.
Ja, das ist, was du gerade ansprichst, wäre meine nächste Frage nämlich jetzt gewesen. Also bist ja Oberarzt in der Uniklinik in Dresden und bist mit der Forschung richtig durchgestartet. Gibt es denn jetzt da so einen 5-Jahres-Plan für dich oder was sind deine nächsten Ziele genau und wie hebt man das dann nochmal für sich aufs nächste Level?
Tja, Zukunftspläne ist ja immer eine schwierige Sache. Nichts ist so konstant wie der Wandel, oder wie sagt man? Also ich war nie ein großer Freund von 5-Jahres-Plänen und ich habe auch wirklich versucht, mich davon zu verabschieden, so auf Deadlines immer nur zu arbeiten. Das habe ich für mich gemerkt, macht mich nicht langfristig glücklich, wenn mein Kalender nur noch eine Abfolge von Deadlines ist. Und deshalb, also mein Ziel war es tatsächlich immer, wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, wo ich sein will, genau hier als Oberarzt mit einem grundlagenwissenschaftlichen Forschungslabor, wo ich in 5 Jahren sein will. Also ich bin erstmal mit meinem Job zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag meinen täglichen Job wirklich gerne. Wir haben gerade ein kleines Kind bekommen, 11 Monate alt. Auch da freue ich mich, dass ich gewisse Flexibilität mir auch, sage ich mal, schaffen kann, dort so die Zeit, sage ich mal, zu den Wachphasen zu verbringen und dann vielleicht auch abends eher noch eine Runde zu arbeiten. Das ist natürlich schon schöner, sage ich mal, als in dieser täglichen Mühle vielleicht 100%ig drin zu sein. Mir waren nie so richtig Titel oder Buchstaben vorm Namen wichtig. Es ist natürlich immer schön, aber ich glaube auch fest dran, dass die mit der Zeit kommen, wenn man begeisterte Forschung macht. Ich möchte es nicht für irgendwie, dass da Professor steht oder so tun, sondern ich möchte eigentlich begeisternde Wissenschaft weitermachen und bin auch sehr dankbar, entsprechend sowohl der Klinik als auch meinen Funding Agencies, dass sie das so unterstützen. Ich würde gerne an dieser Stelle einmal der Else Kröner Fresenius Stiftung danken, die meine Forschung jetzt ganz frisch mit einem Exzellenzstipendium unterstützt und damit auch einen ganz wichtigen Beitrag für diese Transition für mich leistet, dass ich auch autark meine Arbeitsgruppe bezahlen kann. Das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt und ich hoffe vor allem in den nächsten 5 Jahren weiter begeisternde Erkenntnisse zu AKI und CKD Progression zu produzieren und dabei spannende Klinik machen zu können. Das ist doch eigentlich das Schönste.
Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Dresdner Perspektive. Du hast ja gesagt, bist jetzt 10 Jahre da. Das ist ja eine ganz spannende und natürlich, sagen wir mal, Bilderbuchstadt im Sinne von, man geht durch ein Gemälde aus, ich sag mal, vergangenen Zeiten eigentlich. Ich durfte das ja auch einige Jahre erleben. Was machst du denn so? Also du hast gesagt, kleines Kind. Kommst du dazu, von der Stadt sonst was zu sehen oder Freizeitgestaltung zu betreiben? Oder gibt es irgendwas, was unsere ZuhörerInnen vielleicht demnächst mal planen sollten, wenn sie in Dresden vorbeigucken?
Also ich denke, Dresden ist immer eine Reise wert. Das kann man ganz klar so sagen. Und ich finde es spannend, dass ihr das so sagt. Denn vielleicht eine Anekdote, als ich damals dann überlegt habe, nach Dresden zu gehen, am Ende meines Studiums, haben ganz viele meiner Freunde, so Kommilitonen aus dem Westen, die konnten das alle überhaupt nicht nachvollziehen, warum man jetzt in den Osten nach Dresden geht. Und da klang bei vielen schon so durch, dass man so seine Karriere wegwirft. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Und weil ich das nie so gefühlt habe. Und ich fand es total spannend, die Chance, nach Dresden gehen zu können, eben in dieses Gemälde. Ich erinnere mich noch als Kind, so Anfang der Nullerjahre, als die Frauenkirche gerade wieder aufgebaut war, war ich mit meinen Eltern damals noch das erste Mal in Dresden. Und ich fand es schon wunderschön. Und diese Begeisterung für Dresden als meine Wahlheimat hat mich auch nie losgelassen. Auch meine Frau ist Zugezogene hier. Und wir beide sind in Dresden sehr zufrieden. Ich sag mal so, wir gehen natürlich jetzt, wenn wir nicht Besuch haben, vielleicht nicht so viel durch die Altstadt. Aber ich meine, Dresden hat ja noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel auch die Neustadt mit ihrem reichen Bar und kleine süße Lädchen, die man da tagsüber besuchen kann, kleine Märkte. Das ist schon was, was wir gerne machen. Und natürlich, Dresden ist eine extrem grüne Stadt. Ich glaube, so ungefähr 25% des Stadtgebiets sind Grünflächen. Das unterschätzt man. Und das ist natürlich toll für die Freizeitgestaltung zum Spazierengehen. Ich fahre auch gerne Rennrad Richtung Sächsische Schweiz oder auch Richtung Weinberge, Moritzburg. Das sind sehr schöne Touren, die man da machen kann. Und vielleicht noch ein echter Geheimtipp hier fürs Wochenende, gerade im Frühjahr, was man machen kann. Rhododendrongarten Wachwitz. Das ist ganz fantastisch. Ganz, ganz viele riesige, uralte Rhododendren. Wenn die in voller Blüte stehen, hat man das Gefühl, man läuft durch eine andere Welt. Das kann man wirklich sich mal angucken, wenn man in Dresden im Frühjahr ist. Das ist, beeindruckt mich jedes Jahr wieder.
Das kann ich auch nur empfehlen. Wir haben uns ja so ein bisschen knapp verpasst. Ich bin vor 11 Jahren nach dem Studium weg. Ich habe in Dresden studiert. Ich hatte auch, obwohl es schon ein paar Jahre früher war, oder komisch, dass du dann immer noch diese Vorurteile gesagt bekommen hast, weil ich habe das auch gesagt bekommen, warum ich dann da hingehe zum Studium. Und es hat sich dann rausgestellt, die Ausstattung war viel moderner, die Gebäude waren viel moderner, es war ein fortschrittlicher Studiengang. Also ich habe es auch nie bereut, dass ich dort studiert habe und habe die Stadt auch als wirklich ja, sehr lebenswert mitbekommen.
Ja, das freut mich, dass wir hier mal so ein bisschen Werbung für Dresden machen können. Also es ist wirklich eine schöne Stadt und von allen, die mal hier wirklich gelebt haben, habe ich noch nie gehört, dass sie unzufrieden waren mit der Stadt. Also ich mag den Rhythmus, vielleicht manchen Berlinern mag es zu klein und provinziell erscheinen, aber ich glaube, die allermeisten werden hier doch ganz glücklich, wenn man jetzt nicht das Hochspeed-Leben jeden Tag braucht.
Ja, ich finde, unser Job ist schon speedmäßig genug. Gut, dann wollen wir jetzt aber auch wirklich was zu dem tollen Paper und deinen Erkenntnissen hören. Wie am Anfang schon angeklungen ist, werden wir uns eben heute wieder mit dem Zelltod in der Niere beschäftigen. Denn auf diesem Gebiet tut sich wirklich viel und das Thema lässt uns auch irgendwie einfach nicht los. Es ist immer wieder aufgefallen, dass weibliche Lebewesen scheinbar für Nierenschädigung insbesondere von einem AKI geschützt sind und Männer besonders suszeptibel hierfür sind. Aber warum das so ist, dieses Rätsel, das hat man doch nun erst gelöst und wir freuen uns jetzt, was dahinter steckt und ja, dürfen gespannt sein, was du uns erzählst. Vielleicht kannst du zum Einstieg und zum besseren Verständnis nochmal etwas genauer erklären, welche Unterschiede im Auftreten und in der Entstehung von einem AKI zwischen Männern und Frauen aufgefallen waren. Und das bisschen genauer beschreiben, ja, uns einfach einen Überblick geben.
Okay, das ist ja eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Also grundsätzlich gibt es sehr, sehr hochwertige epidemiologische Daten, die nahelegen, dass Frauen insbesondere in der fertilen Phase, also sagen wir mal, ist ja so Registerdaten immer ein bisschen schwierig, aber so sagen wir mal, 10. bis 15. Lebensjahr und dann bis zur Perimenopause im Grunde über alle Ursachen von klinischem AKI hinweg niedrigere Raten von akutem Nierenversagen haben. Das ist erstmal die epidemiologische Beobachtung. Und es ist aber nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht noch mal kurz, um das auf die CKD zu spiegeln. Frauen haben ja grundsätzlich eine etwas niedrigere GFR als Männer, im Grunde über fast alle Altersstufen. Aber Männer verlieren schneller Nierenfunktion. Das heißt, das, was wir heute als GFR-Slope bezeichnen, das ist steiler in Männern. Und diese Kurven kreuzen sich so rein epidemiologisch betrachtet so zwischen dem 65. und 70. Lebensjahr. Das heißt, danach haben Männer im Schnitt höhere CKD-Stadien und das führt dazu, und ich glaube, das ist auch die Betrachtung von den meisten, die wir so in auch Dialysepraxen arbeiten, da sind mehr Männer als Frauen. Ne? Rein epidemiologisch circa 2/3 der Dialysepatienten sind Männer und das ist hier drin reflektiert. Genau, soweit erstmal die epidemiologische Einordnung, das wissen wir. Was hat jetzt Zelltod damit zu tun? Vielleicht darf ich es mal kurz ein bisschen historisch abreißen. Zelltod kennen die meisten von uns ja wahrscheinlich als Apoptose. Also zumindest regulierter Zelltod ist Apoptose, so sind die Textbücher geschrieben. Und das Gegenteil von Apoptose ist Nekrose. Unreguliert, alles Schrott, hochinflammatorisch. Und im Grunde muss man sagen, ist das eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr die Forschungsmeinung. Damals wurde der erste Inhibitor eines nekrotischen Zelltods gefunden, das NEC1. Danach wurde dann später die Nekroptose entdeckt. Und diese Erkenntnisse der frühen Nullerjahre haben am Ende das ganze Feld der Zelltodforschung ganz neu aufgerollt. Auf einmal hatten wir die Möglichkeit, pharmakologisch und genetisch nekrotischen Zelltod zu modulieren. Und wie man vielleicht schon an der Terminologie akute Tubulus-Nekrosen hört, wir sprechen ja nicht von akuten Tubulus-Apoptosen. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, dass hier eher nekrotischer Zelltod eine Rolle spielt. Und diese eigentlich simple Erkenntnis hat mich damals so begeistert, dass ich beim Linkermann eingestiegen bin. Denn damals noch mit Nekroptose und später dann mit der Ferroptose. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, diese ganzen verschiedenen Zelltodwege. Und da muss man auch gar nicht so sehr ins Detail vielleicht in diesem Rahmen eingehen. Aber vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Wir alle kennen ja irgendwie so Herpesinfektionen am Mund. Diese Bläschen sind inflammatorisch, die tun weh. Das ist keine Apoptose. Woran liegt das? Herpesviren synthetisieren typischerweise Inhibitoren von Caspasen. Das heißt, Zellen können nicht in die Apoptose gehen, sondern brauchen einen Backup-Mechanismus. Das ist die Nekroptose. Wir forschen jetzt primär an der Ferroptose. Und Ferroptose unterscheidet sich im Grunde von allen anderen Zelltodwegen. Die anderen Zelltodwege sind so, wie man das im Biochemie-Textbuch kennt, irgendwie klassische Signalkaskaden, Phosphorylierungsevents, proteolytische Events, die dann am Ende dazu führen, dass eine Zelle kontrolliert abgebaut wird. Ferroptose ist, ich sag mal, mehr ein biochemisches Prinzip. Die ganze Biochemie von Zellen auf der Erde kreist ja primär eigentlich um die Reaktivität von Eisen. Wir benutzen Eisen als wichtigen Katalysator, denn unter physiologischen Bedingungen ist ist es ein guter Elektronendonor, kann aber auch leicht dahin moduliert werden, Elektronen aufzunehmen. Darauf basiert ein Großteil der Biochemie auf diesem Planeten. Ist auch gut verfügbar, also macht auch irgendwo Sinn. Jetzt gibt's aber ein evolutionäres Problem. Sobald ich mich als Organismus von meiner Umwelt abgrenzen will, um, sage ich mal, autark Biochemie kompartimentalisiert durchzuführen, brauche ich eine Zellmembran. Diese Zellmembran besteht typischerweise aus Lipiden und damit ich mich bewegen kann, brauche ich da drin PUFAs, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Der Nachteil ist, die sind extrem anfällig für Peroxidationsprozesse. Das heißt, sie nehmen Elektronen auf, die bei diesen eisenabhängigen Reaktionen entstehen und werden dadurch geschädigt. Und das ist eigentlich die Ausgangslage von dem, was wir Ferroptose bezeichnen. Jetzt kam vor 2,4 Milliarden Jahren nochmal dieses Great Oxygenation Event dazu, also dass der Anstieg der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre, was ja sehr gut mit Eisen reagiert, der Sauerstoff, aber dabei werden die ganze Zeit ROS gebildet, also Reactive Oxygen Species. Und diese sind halt besonders reaktiv mit unseren Zellmembranen. Und die ganze Ferroptose meint eigentlich, dass wir diese Peroxidationsprozesse im Griff behalten müssen, wenn wir als Zelle überleben wollen. Und wenn unsere Systeme versagen, dann ist unsere Zellmembran so stark geschädigt, dass sie einreißt und kaputt geht. Das ist das, was wir als Ferroptose bezeichnen. Eisenabhängige Peroxidation von Membranlipiden. In diesem Sinne kennen wir ganz verschiedene Systeme, die das kontrollieren. Zum Beispiel gibt es genau ein einziges Enzym, das wir kennen, im Säugetiergenom, das diese peroxidierten Lipide wieder reduzieren kann. Das ist die GPX4. Das haben wir schon vor 4-5 Jahren ungefähr publiziert, dass wir die ganz wichtig brauchen, um uns gegen akute Tubulusnekrosen zu schützen. Und dann gibt es, sage ich mal, mehr das Feintuning. Ja, wie viel katalytisches Eisen ist verfügbar? Wie genau ist das Lipidom einer Zelle aufgebaut? Was habe ich an Antioxidantien zur Verfügung, um mit diesen Prozessen zu interferieren. Und das ist eigentlich das ganze Feld der Ferroptose-Forschung, wie diese Faktoren balanciert werden. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen und ihr müsst mir mal kurz weiterhelfen.
Es ist ganz gut, weil wenn man sich nämlich dieses Paper, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, durchliest und sich danach auch nochmal genau das anhört, was du jetzt gerade erzählt hast, dann macht es total Klick und man versteht genau, wie diese Prozesse sind. Jetzt müssen wir nur die Schleife kriegen. Wir wissen jetzt, was unsere Voraussetzung ist, warum das aber im männlichen und im weiblichen Organismus anders, also oder scheinbar ja doch unterschiedlich läuft oder die Regulationen anders sind.
Ja, also wie gesagt, es gibt diese epidemiologischen Daten und tatsächlich gibt es auch sehr gute tierexperimentelle Daten, dass in den meisten so klassischerweise verwendeten Mausmodellen von akutem Nierenversagen Geschlechtsunterschiede bestehen. Das ist jetzt nicht neu, das ist jetzt nicht unsere Entdeckungsleistung, das weiß man im Grunde auch ungefähr seit 2000. Zum Beispiel, dass in der Ischämie-Reperfusion, also man klippt die Nieren Arterien für eine definierte Zeitdauer, löst es wieder, setzt also so einen klassischen Ischämie-Reperfusionsschaden auf die Nieren, zum Beispiel wie bei Nierentransplantation, Herz-Lungen-Maschine und sonstigen Perfusionsereignissen. Da nimmt die ganze Welt männliche Mäuse, weil die viel sensibler sind. Das ist einfach ein Modell, das macht man üblicherweise nicht in weiblichen Mäusen, weil es nicht funktioniert. Dann gibt's so frühe Daten, zum Beispiel John Bonventry hat das versucht, auf die Testosteronwirkung zurückzuführen. Wir fanden diese Daten nicht hundertprozentig überzeugend und haben deshalb das Ganze nochmal mit dem heutigen Wissen über Ferroptose uns angeguckt. Wir wissen ja, dass Ischämie-Reperfusion zum Großteil Ferroptose ist. Die, sage ich mal, stärksten Zelltod-Inhibitoren in der Ischämie-Reperfusion sind Inhibitoren der Ferroptose. Also lag es nahe zu untersuchen, ob Männer und Frauen eigentlich Ferroptose in akuten Tubulusnekrosen verschieden regulieren. das war erstmal, sag ich mal, eigentlich ein relativ einfacher Ausgangspunkt. Aber solch einfachen Fragen sind ja häufig die, die einen auf den spannendsten Weg setzen, finde ich. Und genau, das haben wir dann entsprechend untersucht, haben erstmal mit Zellkultur angefangen. Erstmal Östrogen draufgegeben, Testosteron draufgegeben und untersucht, was macht das mit der Ferroptoseanfälligkeit von Zellen. Und dabei haben wir festgestellt, also wir haben keinen Effekt der Testosterone feststellen können auf die Ferroptose, aber wir haben gefunden, dass Östrogene Ferroptose gut supprimieren. Und da würde ich gerne einen kurzen Schlenker in die Östrogenbiologie machen. Östrogene ist ja erstmal ein Oberbegriff von verschiedenen Metaboliten. Üblicherweise reden wir vom Hauptmetaboliten 17-Beta-Estradiol. Das ist das, was üblicherweise die Effekte am Östrogenrezeptor auslöst. Aber es gibt auch andere Metabolite. Zum Beispiel auch vom 17-Beta-Estradiol gibt es hydroxylierte Varianten, sprich, die haben einfach noch eine OH-Gruppe mehr dran. Das wusste man, aber man wusste nicht so richtig, wozu die eigentlich gut sind. Und das war an dieser Stelle schon mal die erste ganz neue Erkenntnis, denn wir haben festgestellt, dass diese zusätzlich hydroxylierten Östrogene nicht primär über den Rezeptor funktionieren, sondern direkt mit diesen Peroxidationsprozessen in der Membran interferieren. Im wahrsten Sinne des Wortes als Antioxidantien. Wir sagen dazu ein bisschen spezifischer Lipophilic Radical Traps, weil sie selber das Elektron schlucken, aber dabei nicht wieder zum Radikal werden, sondern es neutralisieren. Anders als die PUFAs, die dabei zum Lipoxylradikal werden, das Elektron aber an die nächste PUFA weitergeben und selbst geschädigt zurückbleiben. Das war erstmal schon mal eine tolle Erkenntnis, die wir dann aufgearbeitet haben, zum Beispiel auch hier mit den Chemikern auf dem Campus, die dann, sage ich mal, so vereinfachte Östrogen Varianten synthetisiert haben und die auch gezeigt haben, dass die tatsächlich als Radical Traps funktionieren können. Das war, sag ich mal, schon mal der erste große Schritt. Und dann haben wir das Ganze in isolierten Nierentubuli weiter untersucht. Das heißt, was wir im Labor machen, ist, wir isolieren ganz frisch aus zum Beispiel Mäusenieren, kann man auch aus Humannieren machen, aber ich sag mal der Einfachheit halber, machen wir es meistens in Mäusenieren. Da holt man die Tubuli über einen Isolationsprozess raus und dann sterben diese Tubuli innerhalb von 4 bis 6 Stunden spontan hauptsächlich an Ferroptose. Also ist das ein Ex-Vivo-Modell der akuten Tubulusnekrosen. Und hier haben wir jetzt einfach diese Östrogen-Derivate, Metabolite draufgegeben und haben gesehen, da läuft tatsächlich auch in Nierentubuli und nicht nur in Zellkultur weniger Ferroptose ab. Das hat uns natürlich schon mal erfreut und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, haben es dann in der Maus aufgearbeitet. Das heißt, wir haben männliche Mäuse mit Östrogen-Metaboliten behandelt und haben weibliche Mäuse ovariektomiert und tatsächlich korreliert, sage ich mal, die Suszeptibilität für akute Tubulusnekrosen in der Ischämie-Reperfusion mit der Verfügbarkeit von Östrogen. Dazu vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt, nämlich normalerweise liegt das 17-Beta-Estradiol und diese hydroxylierten Varianten 1:1 im Serum vor. In Nierentubuli wird aber insbesondere bei Frauen dieses 2-Hydrox, das hydroxylierte Estradiol, ums mehr als 100-fache über das 17-Beta-Estradiol aufkonzentriert. Das heißt, weibliche Nierentubuli produzieren aktiv oder nehmen aktiv dieses Metabolit auf, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die vollgestopft mit diesem Radical Trap, diesem nicht typischen Östrogen Metaboliten. Und das war, sage ich mal, schon mal der erste ganz wichtige Faktor in diesem Paper, das, sage ich mal, auch den Anlass gegeben hat zu glauben, okay, hier ist wirklich was, wir können das System in ganz verschiedene Richtungen modulieren, da ist was dran. Frauen scheinen wirklich anders mit Ferroptose umzugehen als Männer.
Was ich mich ein bisschen gefragt habe, es gab ja dann auch Analysen, hattet ihr die gemacht? Also wenn man geguckt hat, wenn man Frauen dann noch mehr Östradiol anbietet, ob das einen Effekt hat oder ob man es Männern dann gibt, also im Mausversuch, dass es, glaube ich, bei den Frauen gar keinen Unterschied groß gebracht hat. Also ich weiß nicht, ist es automatisch schon hochreguliert oder passt sich's in vivo an, wenn quasi eine äußerliche Zufuhr keinen Unterschied bringt? Oder wie waren da deine Erkenntnisse?
Das ist eine komplexe Frage. Ich stelle das vielleicht noch mal ein ganz bisschen hinten an, wenn ich gleich über die Rezeptoreffekte gesprochen habe. Grundsätzlich haben wir diese Experimente ja mit eher jungen Mäusen gemacht, die wir dann zum Beispiel ovariektomiert haben. Aber grundsätzlich, wenn man diese jungen Mäuse, weiblichen Mäuse in der fertilen Phase die Tubulin noch mal mit Östrogenen behandelt, haben die keinen zusätzlichen Effekt gehabt. Die sind, sage ich mal, schon konstitutiv gegen Ferroptose geprimed. Die männlichen Tubuli hingegen, denen kann man durchaus noch additiven Schutz anbieten, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und ich sagte ja schon, 17-Beta-Estradiol schützt auch gegen Ferroptose, insbesondere in Zellkultur. Und deshalb haben wir auch untersucht, hat denn auch der Östrogeneffekt Rezeptor einen Einfluss. Da gibt es zwei, nämlich den Östrogenrezeptor 1 und den Östrogenrezeptor 2. Ich sag mal, für die meisten pathophysiologischen Settings ist der Östrogenrezeptor 1 der wichtigere. Deshalb haben wir uns in dieser Arbeit auf den fokussiert. Denn ich sagte ja gerade, es gibt diese drei Säulen der Ferroptose-Modulation, nämlich die Eisenverfügbarkeit, die Redox-Äquivalenz, wie zum Beispiel diese hydroxylierten Östrogenderivate, oder auch die Lipidomkomposition. Und dort haben wir jetzt einige der typischen Ferroptose-modulierenden Systeme angeguckt, die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Mäusenieren und auch mit Östrogenrezeptor-Knockout-Mäusen. Und im Grunde war es ja schon fast witzlos. Egal, auf welches Ferroptose-modulierende System das bekannt ist, wir geguckt haben, die Frauen haben alles dafür getan, Transkriptionsprogramme anzuschmeißen, dass sie nicht in Ferroptose gehen. Ne, zum Beispiel Hydropersulfites, das sind so Sulfid-Radical-Traps, hochreguliert in Frauen, runterreguliert in Männern. Lipidom, großer Faktor, so bestimmte Spezies, die eher Ferroptose promoten, hoch in Männern, niedrig in Frauen und so weiter. Also das im Grunde, egal in welches System wir geguckt haben, der Östrogenrezeptor war ein Master-Regulator für alle diese Systeme. Und das ist natürlich, sage ich mal, als Wissenschaftler schon sehr intriguing. Und wenn ich darf, würde ich gerne mal eine kurze Spekulation in den Raum stellen. Es ist ja schon evolutionär hochinteressant. Ich meine, das haben wir nicht untersucht. Das sind jetzt erstmal die Findings. Aber sowas öffnet ja jetzt ganz neue Fragen. Und das macht so ein Paper, glaube ich, eigentlich am Ende auch noch mehr aus als das, was man eigentlich rausgefunden hat, dass es eigentlich noch viel mehr Fragen aufwirft in ganz neue Bereiche als das, was schon vorher bekannt war. Und ja, jetzt haben wir halt so ein bisschen durch Schlüsselloch geguckt. Ich sagte ja gerade, dass Ferroptose ein sehr altes evolutionäres Prinzip ist. Warum hat sich die Evolution denn irgendwann überlegt, nur weibliche Organismen dagegen zu schützen? Die Systeme sind ja offensichtlich vorhanden. Warum? Also ich kann es nicht beantworten, aber ich finde es eine total spannende und valide Frage. Denn offensichtlich scheint es ja einen evolutionären Vorteil von Ferroptose für Männer zu geben oder einen evolutionären Nachteil nur für Frauen. Vielleicht geht es da auf die Fertilität oder was auch immer. Aber ich denke, gerade in dieser Hinsicht werden wir in den nächsten Jahren noch viel mehr lernen.
Kannst du mal
in dieser Hinsicht
Kannst du mal eine Perspektive zeichnen? Ich meine, du schaust dir nur auf die Niere, aber ich meine, Ferroptose spielt ja in ganz vielen anderen Organen auch eine wesentliche Rolle und für ganz viele Erkrankungen.
Ja, also ich habe es ja gerade schon kurz angerissen, Fertilität, also diese Hormonachse ist ja suggestiv und es gibt zum Beispiel auch aus anderen Spezies ganz interessante Daten, sage ich mal, zu Ferroptose-Assoziationen im Hoden, die man dann braucht oder nicht braucht antiferroptotische Systeme. Aber am Ende, wie gesagt, ist Ferroptose ein biochemisches Prinzip. Und das ist typischerweise immer dann besonders wichtig, wenn es um ischämische Schädigung von Organsystem geht. Ja, ich bin jetzt Nephrologe, deshalb arbeiten wir typischerweise am Modellsystem Niere. Aber wir sind zum Beispiel auch involviert in eine Forschergruppe, die sich für, oder vielleicht anders gesagt, wir interessieren uns zum Beispiel in einem Seitenprojekt auch für Ferroptose im Myokardinfarkt. Ähnliches ist gezeigt für den Schlaganfall. Also all das, wo wir diese Ischämieereignisse vielleicht auch sogar mit einer Reperfusion sehen, da ist es immer hochwahrscheinlich, dass Ferroptose eine relevante pathophysiologische Rolle spielt. Das Problem ist immer, das ein bisschen zu zeigen, denn es gibt jetzt nicht einfach eine Färbung für Ferroptose. Ne? Es ist halt mehr ein biochemisches Prinzip, als dass ich jetzt irgendwie eine Phosphorylierungszeit oder sowas in der Immunhistochemie darstellen kann. Das ist noch so ein gewisses Problem im Feld, dass häufig, sage ich mal, die Ferroptose dadurch definiert ist, dass wir weniger nekrotischen Zelltod sehen, wenn wir einen Inhibitor der Ferroptose dazugeben. Und wo wir gerade beim Thema sind, möchte ich noch zwei Sicherheitsaspekte der Interferenz mit der Ferroptose ansprechen. Sind das jetzt die neuen Buster-Drugs, die alles nur besser machen? Also ich denke, diese Daten, warum Männer und Frauen das unterschiedlich regulieren, sollten einen zumindest schon mal zum Nachdenken anregen. Was sind hier eigentlich die Off-Trades, wenn ich mit der Ferroptose rumspiele? Und dann gibt's ganz interessante Daten aus neurodegenerativen Erkrankungen. Zum Beispiel bei Parkinson sieht man ganz klassisch, dort in den Regionen des Gehirns, wo es dann zum Zelltod kommt, gibt's ganz viel Eisenablagerung. Deshalb gab's dann so die Idee, hey, das könnte doch Ferroptose sein, machen wir klinische Studien und chelieren dieses Eisen, holen's da raus. Tatsächlich sind die Outcomes dort in den Eisenchelatorgruppen schlechter als einfach die Vehicle-Treated. Also so ganz haben wir es noch nicht verstanden. Und das Bild, Ferroptose ist immer böse, wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren ein bisschen differenzierter gestalten. Es mag auch ein Sicherheitsmechanismus für bestimmte Sachen sein. Ähnliches gilt zum Beispiel auch ein fantastisches Nature-Paper, ich glaube, letztes Jahr publiziert. Da hat man auch was sehr Einfaches gemacht. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Also man hat diese schwangeren Mäuse Eisen depletiert und die hatten nur noch weiblichen Offspring, egal wie der Karyotyp war. Auch das deutet darauf hin, dass wir das mit der Ferroptose und der evolutionären Perspektive noch nicht ganz verstanden haben.
Ja. Und sag mal, diese Schutzeffekte, ist es jetzt der Weg, dann Östradiol zu geben? Oder ich meine, würde man ja jetzt eine den postmenopausalen Frauen ist man immer sehr zurückhaltend. Gibt auch viele Tumor-Supporting-Daten sozusagen. Widerspricht sich auch so ein bisschen. Ne? Ist nicht immer schützend.
Ja, also ganz klar, das ist das, was ich sagte, diese Safety Concerns. Ja, also gerade eine Langzeitsuppression von Ferroptose ist überhaupt noch nicht verstanden, was das wirklich macht. Ne? Cancer Therapy ist ein großes Feld der Ferroptoseforschung. Viele dieser hochresistenten Krebsarten sind zumindest in Modellsystemen sehr sensitiv für Ferroptose. Da gibt es große Bemühungen, spezifische ferroptose-modulierende Systeme zu identifizieren, die möglichst gezielt Ferroptose in Cancer Cells auslösen, aber möglichst das gesunde Gewebe schonen. Aber das ist auf jeden Fall ein Zukunftsfeld. Und
aber nicht trivial, na klar.
Ja, nee, und natürlich der zweite Punkt ist, es ist ja nicht so, als würden postmenopausale Frauen gar kein Östrogen-Signaling mehr haben. Na, und auch Männer haben ja ein gewisses Östrogen-Signaling. Und auch das werden wir sicher in den nächsten Jahren noch viel besser lernen. Is too much of a good thing irgendwann erreicht? Ob es da eine Sättigungseffekte gibt, wann das umschlägt, da sind wir noch ganz am Anfang. Ich denke, die Daten sind erstmal soweit klar, dass Frauen in der fertilen Phase unglaublich viel tun, um Ferroptose zu supprimieren. was das am Ende wirklich bedeutet für CKD-Trajectories und auch für therapeutische Ansätze wie Östrogensupplementation. Ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang.
Was ich aber schon wichtig finde, dass wir jetzt zunehmend eine Erklärung haben, warum Frauen dann postmenopausal aufholen mit kardiovaskulären Ereignissen, mit vielleicht Nierenerkrankungen. Oder denkst du nicht auch, dass man einfach noch besser auf diese Frauen achten muss in Richtung AKI, CKD, kardiovaskuläre Gesundheit?
Das denke ich auch unabhängig von unseren Daten. Aber ist ganz klar, also das sollte man sich bewusst machen, diese relativen Risikos. Östrogensupplementation, dazu vielleicht noch ganz kurz. Es gibt ganz spannende Daten. Ich hoffe, ich sage es jetzt einigermaßen richtig politisch korrekt, in Transgender-Individuen. Ja, und zwar ursprünglich, sage ich mal, als Männer geborene Personen, die sich einer feminisierenden Therapie unterziehen mit Östrogenderivaten, haben im Vergleich zu Kontrollgruppen niedrigere Raten von akutem Nierenversagen. Diese Daten gibt's aus den USA. Correlation is not causation. Das muss man natürlich auch sich immer vor Augen führen. Aber es deutet natürlich schon darauf hin, dass solche Effekte durchaus existieren können. Und ja, ansonsten, es ist halt ein Spektrum. Ich denke, man kann nicht ganz so tun, als sei eine postmenopausale Frau Östrogen technisch genau das gleiche wie ein Mann. Aber wir sehen schon von den Expressionsmustern einen gewissen Wandel zwischen jungen Frauen hin zu einem, sag ich mal, mehr klassisch männlichen Expressionsmuster von diesen ferroptose-modulierenden Systemen in postmenopausalen Frauen.
Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage an dich. Ich meine, jetzt haben wir schon über Supplementation gesprochen. Wie schnell muss denn potenziell so ein Effekt greifen, um den Schutz auszulösen? Also ganz salopp gesagt, jetzt hast da jemanden, der hat eine akute Nierenschädigung oder du, sag mal, schaffst die Vorbedingungen, ja, also die alten Themen, die wir hatten. Du hast jemanden mit einem hohen Risiko für AKI und dem schmeißt jetzt ein bisschen Östrogen ein, auch wenn es ein Mann ist, und denkst, der Ferroptose ist supprimiert, die Ergebnisse werden besser. Ist es so simpel oder braucht es da schon eine Dauerexposition auf diesen Pathway? Oder weiß man da gar nichts?
Da kann ich tatsächlich nur spekulieren. Also was ich sagen kann, wenn wir diese hydroxylierten Östrogenmetabolite auf männliche Tubuli gehen, ich sagte, die sterben innerhalb von 4 bis 6 Stunden, die haben einen Schutz. Ja, das ist ein Ex-Vivo-System. Und auch wenn wir, sage ich mal, 30 Minuten vor Ischämie-Reperfusion diese hydroxylierten Östrogen-Metabolite applizieren, sind diese männlichen Mäuse zumindest teilweise geschützt. Also das würde ich schon denken. Wenn man weiß, wann der Impact kommt, sind das sehr interessante Ansätze. Also ich denke da vor allem an Nierentransplantation oder an Herz-Lungen-Maschine, wo wir ja vorher wissen, was wird passieren. Das sind sicherlich interessante Ansätze. Ob das jetzt unbedingt die Östrogene sein müssen oder ob man, sage ich mal, speziell pharmakodynamisch optimierte Inhibitoren der Ferroptose nimmt, die dann noch nicht auch noch irgendwelche transkriptorischen Seiteneffekte haben, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, dieses Prinzip werden wir in der Zukunft auch in präklinischen und klinischen Studien sehen. Ja, die Lead Substances dort sind extrem weit. Das wird auch von manchen in dem Feld wirklich fantastisch vorangetrieben, muss man ganz klar sagen. Also der Kollege van den Berche zum Beispiel in Antwerpen ist dort zu nennen. Auch der Linkermann, der dort im Xeno-Bereich sehr aktiv ist. Also dort werden wir sicherlich was sehen und viel mehr lernen. Denn ja, wir wissen noch nicht, was wirklich passieren wird, was langfristig passieren wird, wenn wir den Zelltod akut blockieren. Ja, also auch in diesem Paper haben wir ja 48 Stunden Readouts gemacht. Was ist denn mit in einer Woche? Wie beeinflusst das Heilungsprozesse und so weiter? Das Immunsystem von Frauen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, glauben wir, glaube ich, alle drei nicht, dass das genauso funktioniert wie bei Männern. Und dafür gibt es ja auch gute grundlagenwissenschaftliche Daten, dass es da auch Differenzen gibt, die vermutlich auch zumindest teilweise hormonabhängig sind. Also dort werden wir in Zukunft ganz, ganz viel Neues lernen und ich bin wirklich gespannt drauf, aber ich wage noch nicht ganz die Prognose, wohin es uns führen wird.
Aber die plumpeste Variante, dass Frauen als NierenspenderInnen bessere Ergebnisse erzielen, also sprich die transplantierten Nieren weniger AKI haben, die gibt es ja meines Wissens nicht, ne?
Sie sind mir auch nicht bekannt. Wir haben tatsächlich gesucht, das ist so nicht richtig rausgearbeitet, meines Wissens nach. Wobei auch das natürlich wieder ist, prämenopausal, postmenopausal, wie wurde das wirklich klassifiziert?
Müsstest aufs Alter gucken.
Junge prämenopausale Frauen sind jetzt auch nicht außerhalb der Lebensspende so richtig die klassischen Kadavernierenspender. Also ich fände es spannend, wenn das mal jemand aufarbeitet von der epidemiologischen Seite. Da würde ich mich doch sehr freuen.
Ja, ich denke, es ist ein super, doch weites Feld, obwohl das Thema sich so speziell anhört. Man kann es auf so viele Bereiche irgendwie anwenden. Es gibt noch richtig viel für dich, für euch zu forschen und wir freuen uns, davon zu hören und sind schon ganz gespannt. Ja, wir haben viel über Frauengesundheit gelernt, über die Mechanismen, bezüglich AKI-Schutz im weiblichen Körper, über den Östradiol-Stoffwechsel. Es war mir ein Fest. Es war wirklich ganz großartig, das von dir aus erster Hand zu hören. Und ja, damit, denke ich, sind wir heute am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Wulf, dass du da warst.
Ja, vielen Dank euch auch. Tschüss.
Tschüss.